Wohin gehst du? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Fremdlinge, Pilger nannte uns der Apostelfürst am vergangenen Sonntag. Das heißt uns hoffentlich auf alle Fälle den wahren Christen. Unser Leben ist kein Spaziergang, sondern es ist eine Reise durch eine ferne Welt, fern, weil sie Gott fern ist. Weil dieser Welt über die letzten Jahrhunderte das Übernatürliche, das Christliche, das Göttliche, das Himmlische völlig fremd nicht nur, sondern zuwider und schlimmer noch gleichgültig geworden ist. Ja, der Christ ist nicht von dieser Welt, wie Christus selber sagt im Johannes-Evangelium, wäret ihr von der Welt, so würde die Welt das ihrige lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid. Darum hasst euch die Welt, weil ich euch von der Welt auserwählt habe. Und dann wiederum zwei Kapitel später im selben Johannes-Evangelium spricht Christus im hohepriesterlichen Gebet zu seinem himmlischen Vater von seinen Jüngern, aber nicht nur von ihnen, sondern von allen, die durch die Apostel glauben würden. Denn die apostolische Predigt, der apostolische christliche Glaube, der macht ja alle Generationen zu der einen Gottesfamilie, zu einem Geschlecht der Gotteskinder. Und Christus spricht: Ich habe ihnen ein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, so wie auch ich nicht von der Welt bin. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Also Christus insistiert immer darauf, weil immer wieder die Versuchung besteht für den Christen und das Christentum, sich der Welt anzupassen, sich einfach so darzustellen, fälschlicher und trügerischerweise, und man muss sagen, verräterischerweise, als würde man einfach dazugehören. Und das tun wir nicht. Sicher, wenn wir dann dort dazugehören zur Welt, dann können wir aber nicht zu Christus dazu. Darum sagt der Johannes in einem seiner Briefe: Kindlein, habt die Welt nicht lieb. Denn wer die Welt lieb hat, in dem ist kein Gottesliebe. Der vernünftigen Kreatur ist es eigen, nicht nur um eines Zieles willen zu handeln, sondern so zu tun, wissend und willentlich. Alles, was tätig ist und handelt, zielt oder ist in seiner Tätigkeit auf ein Ziel ausgerichtet. Das wissen wir aus der Philosophie, das wissen wir aus der Beobachtung, das wissen wir durch unsere Vernunft. Aber die vernünftigen Geschöpfe, das heißt unter anderem uns, wir müssen uns selbst, nicht durch unseren Verstand und Willen, eben einem gewissen Ziel annähern, uns darauf ausrichten, uns darauf zubewegen. Und sollte es uns Heilsberufenen also gleichgültig sein, ob wir unsere Vollendung in Christus, das heißt die Heiligkeit, erzielen? Der Sündige in sich Gefangene, am Geschaffenen, am Zeitlichen, am diesseitigen klebende Christ erweist sich aber als ziel- und orientierungslos. Und darum gilt ihm nach dem weltnahen und gottfernen Menschen auch die Mahnung der Schrift: In allen deinen Werken denke an das Ende und du wirst in Ewigkeit nicht sündigen. Warum braucht der Mensch andauernd eine mahnende Erinnerung an den Ernst des Lebens? Und warum leben so viele ziellos darauf los? Die Antwort ist zunächst, dass natürlich niemand gerne an die unentrinnbare Zerstörung und den Verlust dessen denken will, woran das Herz hängt. Dieses Herz, welches nur das Irdische, das Materielle, das Sinnliche kennt und liebt. Auch die Warnungen und Mahnungen des Lebens, die nehmen viele nur flüchtig wahr. Sie stellen eine Verbindung her zu ihrer eigenen Existenz. Und diese sinnvollen Wahrnehmungen der körperlichen und moralischen Welt, die sie umgibt, Ja, die werden so ganz leicht, nachdem man sie kurz oberflächlich erwogen hat, so ganz leicht werden sie wie ein Bilderbuch vom Kind zur Seite gelegt, als ob es sich da einfach um Hirngespinste handelte. Ja, die Wahrheit allein macht den Menschen frei. Aber frei sein kann nur der, der frei sein will, der befreit sein will. Genauso wie nur der gesund werden kann, der auch gesund sein will. Um die Wahrheit zu erkennen, muss man schon eine gewisse Freiheit besitzen, nämlich die Freiheit, die eigenen Lebenslügen, die eigene innere Unfreiheit zu sehen. Nur der Mut zur Ehrlichkeit, das nennt man Demut, schenkt die Bereitschaft, ganz ins Licht zu treten als Mensch. Dieses Licht, das zunächst unsere Finsternis noch umso krasser und kontrastreicher offenbaren wird. Aber wir sind eben nicht besser als unser Stammvater Adam, mit dem wir die Neigung teilen, uns vor Gottes heilender Gegenwart verbergen, vor ihr flüchten und sie meiden zu wollen. Aber lohnt es sich etwa nicht, von der bitteren Medizin zu nehmen, der Selbsterkenntnis, der Buße, wenn diese die süßeste und dauerhafteste Genesung der Seele, das heißt des ganzen Menschen, herbeiführt? Die Bitterkeit, der Schmerz, den die Buße, den die Bekehrung anfänglich hervorruft, das ist ja nur von kurzer Dauer. Wie es kaum eine finstere Epoche als die sogenannte Aufklärung gegeben hat, ich sage das nochmal, wie es kaum eine finstere Epoche gegeben hat als die Aufklärung, die hat sich ja eine Siècle de Lumière genannt. Unverschämter und dummerweise, nicht die Epoche des Jahrhunderts der Lichter. Genauso ist es auch heute. Es gibt kaum unfreiere Menschen als unsere Zeitgenossen, die unablässig diese Worte in den Mund führen. Freiheit, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit. Und diese armen Menschen, die liegen in den Fesseln ihrer Leidenschaften, ihrer Unwissenheit, ihres Egoismus, ihres Ehrgeizes und ihrer Lust. Und sie liegen auf dem Boden. Alles außer persönlichen Vorteil, Sinnengenuss, wird als befremdlich und sogar bedrohlich wahrgenommen. Es wird ganz verkannt und am schlimmsten natürlich, es wird überhaupt kein Interesse gezeigt. Das interessiert doch niemanden. Aber um uns, arme, orientierungslose Schafe, zu retten, darum ist der ewige Gottes Sohn Mensch geworden. Christus, die Güte, die Stärke, die Barmherzigkeit. Er ist unser Erlöser und zugleich unsere Medizin. Und er lief gleich einem unbeirrbaren und unaufhaltbaren Riesen auf sein Ziel zu. Wir wissen, dass dieses Ziel, zumindest das Endziel, natürlich nicht das Kreuz war. Das war eine wichtige Station. Zu jeder Zeit kannte Christus sein Ziel, er vergaß es nie, wie er nämlich sagt, ich gehe zu dem, der mich gesandt hat. Aber die Apostel, die sind traurig, die sind mutlos, die sind niedergeschlagen. Und warum? Weil sie das Ziel Jesu, das auch das ihre ist, vor der Herabkunft des Heiligen Geistes noch nicht klar erkennen konnten. Wie der Sohn den Vater, so würde der Heilige Geist den Sohn vollends offenbaren. Erst dann, als sie begriffen, wohin Jesus gegangen und wohin also er als ihr Weg zum Vater führte, dann hatten sie den rechten Sinn für diese Frage, wohin gehst du? Es ist also diese tiefe, persönliche, liebende Erkenntnis Jesu Christi durch die Gnade des Heiligen Geistes, die zur wahren Selbsterkenntnis führt. führt. Und ohne diesen Geist Jesu Christi, wenn man nicht ganz davon erfasst ist, erschließen sich uns die fundamentalen Fragen unseres menschlichen Seins nicht. Das heißt, woher, wohin, warum? Christus ist die Antwort. Und wir sehen das am Beispiel der Apostel. Den großen Unterschied vor und nach dem Pfingstfest. Zuvor sind sie furchtsam, sie sind kleinmütig, sie sind unschlüssig. Und dann sind sie mutig und entschlossen, unaufhaltsam, tatkräftig und beharrlich und so mannigfaltig getröstet auf den stürmischen Wassern der Welt. Liebe Christen, welcher Segen für uns, wenn wir bei jedem Werk, bei jeder Unternehmung, bei jeder Beziehung, die wir mit anderen Menschen eingehen, ob oberflächlich oder tief, ob flüchtig oder dauerhaft, bei jedem Tag, den wir anfangen und beenden, uns die Frage stellen, wohin gehst du? Welch ein Segen erst, wenn wir immer die rechte, die zufriedenstellende Antwort für Gott und für uns in Zeit und Ewigkeit bereit haben. Bernarde ad qui venisti. Bernhard, wozu bist du hierher gekommen? Redete sich der heilige Abt von Clairvaux immer wieder selbst an. So mögen auch wir uns täglich fragen, wozu bist du in diese Welt gekommen, zu welchem Zweck bist du erschaffen, um zu essen und zu trinken, zu schlafen, auf deinen Tod zu warten und die Zeit zu verschwenden oder dich gar unmäßigen oder sträflichen Genüssen hinzugeben, die die Seele zumindest ermüden und schlimmstenfalls ganz traurig machen? Ist das nicht vielmehr die Seligkeit der unvernünftigen Tiere? Bin ich nicht ein edleres Geschöpf als sie? Es gibt natürlich genug, in Anführungszeichen, wissenschaftsgläubige Menschen, die sich einreden, dass sie ja doch vom Tier abstammen. Und wenn man ihr Verhalten so sieht und wenn man das hört, was sie von sich geben, dann scheint es fast möglich, dass diese Individuen wirklich von den Affen abstammen. Aber wir wissen, dass das nicht stimmt. Wir sehen es im Buch Genesis. Da heißt es, dass das Licht werde, dass die Pflanzen sprossen sollen, dass die Wasser wimmeln sollen von den Tieren. Und bei Menschen? Lasst uns den Menschen machen. Was ganz klar zeigt, diesen Menschen, der nach Gottes Angesicht und Ebenbild in sein Gleichnis gemacht ist, das Tier aber nicht. Es wäre doch eine Beleidigung, wenn es heißt, dass der Mensch nach Gottes Gleichnis und Bildnis gemacht ist und man dann behauptet, dass der Mensch doch nur ein höheres Tier ist. Was sagt das denn über den lieben Gott? Das wäre ja Blasphemie, nicht nur eine Erniedrigung des Menschen. Ad quid venisti? Wofür bist du gekommen? Ehre, Ansehen, Besitz? Können denn all diese die Weite und die Tiefe des menschlichen Herzens ausfüllen? Ad quid venisti? Warum lebe ich dann auf dieser Welt? Nicht etwa um Gott zu kennen, zu lieben, ihm zu dienen, so meine Seele reich zu machen, den Himmel zu gewinnen. Das ist mein Geschäft. Das ist mein wichtigstes, das ist mein einziges Geschäft. Denn wenn meine Seele, wenn der Himmel verloren ist, dann ist alles dahin. Wie viel Gewinn für die Ewigkeit haben wir bisher schon versäumt? Nicht wie viele Taten noch gute und wie viele Leiden auch verschwendet, weil sie nicht aus Liebe zum Herrgott gewesen sind. Und wie viel Gewinn haben wir an ewigen und vielleicht zeitlichen Strafen bisher gesammelt? Bemühen wir uns jetzt ernstlich um dies. Nur auf den Himmel soll meine Verlangen, meine Gedanken, die mühevolle Erfüllung meiner Standespflichten gerichtet sein. Der Himmel soll mir die wahre Andacht lehren. Es soll mich anregen zu den Tugendübungen. Der Himmel soll mich in Wohlfahrt demütigen. in Kreuz und in Leid geduldig, in Versuchungen standhaft machen, bis ich jene Freude, welche ich jetzt im Glauben wie in einem Spiegel von Ferne sehe, endlich als übergroßen Lohn meiner Arbeit auf ewig besitzen werde. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.